ARD.
Ich bin oft getrieben von den Ideen und ich fand die Idee eben sehr gut und es war nun mal einfach eine Thriller-Idee. Und trotzdem habe ich zuerst gedacht, ah, schade, dass ich keine schreibe. Gute Idee für einen Thriller. Und das ist aber dann einfach in mir gegärt und wie gesagt, irgendwann war die ganze Story im Kopf. Das ganze Buch hatte ich im Kopf und so ein Buch im Kopf ist unangenehm, das muss dann raus.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Mit Anne-Dore Krohn und Nadine Kreuzhaller.
Marc-Uwe Kling ist diese Woche zu Gast in Orte und Worte. Er ist Autor, Kabarettist, Liedermacher, Regisseur und er hat das Känguru erfunden. Das vorlaute, anarchistisch-kommunistische Känguru, das mit einem kleinen Künstler namens Marc-Uwe zusammenwohnt. Mit den Känguru-Chroniken und dem Känguru-Manifest ist Marc-Uwe Kling sehr berühmt geworden. Es gibt mittlerweile auch Känguru-Comics und Filme. Aber der Autor kann auch ganz anders. Das beweist er mit seinem neuen Buch, einen Thriller. Views heißt der und Nadine hat sich mit Marc-Uwe Kling darüber unterhalten. Hallo Nadine.
Hallo.
Ja, irgendwie scheint er sich ja immer wieder ein bisschen neu zu erfinden. Ne? Er hat Kinderbücher geschrieben, das wunderbare Neinhorn, das ist ja auch ein Bestseller geworden.
Ja, und mit seinen Zwillingstöchtern hat er ja noch ein Kinderbuch geschrieben, Der Spurenfinder, gerade erschienen. Und dann gibt es noch die dystopische Gesellschaftssatire Quality Land, die war ja auch ein Erfolg. Außerdem steht Marc-Uwe Kling auch regelmäßig auf der Bühne mit Soloprogrammen und auch auf Lesebühnen. Er hat ja auch seine Wurzeln da in der Lesebühnenszene und hat selber zwei Lesebühnen mitbegründet, die Lesedüne in Berlin und die Podshow in Potsdam. Ja, und da ist dann auch immer wieder Neues vom Känguru dabei.
Ja, das Känguru begleitet Marc-Uwe Kling ja ziemlich oft. Ich habe zuletzt beide live in Potsdam erlebt, als Marc-Uwe Kling die Rede zum Ende der Schulzeit gehalten hat vor Abiturientinnen und Abiturienten. Das war auf Einladung des Festivals Lit Potsdam nach dem Vorbild der sogenannten Commencement Speeches in den USA. Und da hat Marc-Uwe Kling das Känguru für sich übernehmen lassen und das klang dann so.
Hey Kids, sorry erstmal. Dickes Sorry. Jetzt denkt ihr bestimmt sofort, was labert der Facebook-Nutzer da? Kann der nicht mal zum Punkt kommen? Wieso ist das Bild so breit? Kann er nicht hochkant? Wo sind die Untertitel? Und warum zum Teufel tanzt er nicht zu Barbaras Rabababa? Kann ich den irgendwie wegwischen? Will der hier einen auf Augenhöhe machen oder was?
Ja, so klingt das Känguru bei Marc-Uwe Kling, wenn es die Rede zum Ende der Schulzeit hält. Aber wir sind jetzt ein bisschen vom Weg abgekommen hier, Nadine. Du hast dich ja mit Marc-Uwe Kling über seinen ersten Thriller unterhalten. War da das Känguru auch dabei?
Nein, diesmal kein Känguru, weder im Thriller noch bei unserem Treffen. Views, so heißt ja sein Buch, das ist eine ziemlich ernste Angelegenheit. Also es ist diesmal keine Satire, sondern wirklich ein ziemlich brutaler, schockierender, aktueller und politischer Gesellschaftsroman.
Ah ja, was für ein Szenario hat er sich da ausgedacht?
Also ich zeig dir mal das Buch, ich habe es mitgebracht. Hier siehst du das Cover, pinkfarbener Einband, pinkfarbene Schrift auf grauem, verschwommenem Grund. Mhm. Und das sieht ja so ein bisschen aus wie ein Video im Netz, ne? Dass man nicht anklicken kann, wenn man nicht reinkommt.
Stimmt.
Weil das irgendwie gesperrt ist. Und du siehst darunter auch ein durchgestrichenes Auge und die Worte: sensible Inhalte. Dieses Buch enthält Inhalte, die manche Personen als verstörend empfinden könnten. Ja, und es geht auch tatsächlich um ein verstörendes Video, das sich rasend schnell im Netz verbreitet. Ein Video, auf dem zu sehen ist, wie mehrere Männer ein 16-jähriges Mädchen vergewaltigen. Dieses Mädchen, Lena, ist spurlos verschwunden. Und während das Video jetzt von rechtsradikalen Gruppen instrumentalisiert und die Stimmung im Land immer aufgeheizter wird, muss BKA-Kommissarin Yassira ermitteln. Und es gibt ein Problem, weder lassen sich die Täter identifizieren, noch gibt es irgendeine brauchbare Spur zu Lena. Und für Yassira, diese Kommissarin vom BKA, fängt jetzt wirklich ein Wettlauf gegen die Zeit an, denn ein Lynchmob beginnt jetzt, Selbstjustiz zu üben und plötzlich stehen auch Yassira selbst und ihre Tochter im Visier der radikalen Kräfte. Und was soll ich sagen? Marc-Uwe Kling kann, glaube ich, alles. Views ist wirklich ein echter Page-Turner. Aber das Buch ist auch hochaktuell, hochbrisant und gesellschaftskritisch. Und es schleicht sich schon hier und da immer wieder auch Komik ein. Aber es ist doch vor allem hart und auch brutal an einigen Stellen. Also ganz ohne Känguru-Filter. Und auch unser Gespräch war dementsprechend. Wir haben viel über Politik gesprochen und auch darüber, was Kunst eigentlich kann in diesem Zusammenhang.
Klingt auf jeden Fall so, als sei das kein Buch für zart Beseitete. Wo habt ihr euch eigentlich getroffen?
Ja, also den Ort hat Marc-Uwe Kling ausgewählt. Er wollte sich unbedingt im Garten seines Verlags treffen, des Ullstein Verlags in Berlin-Mitte. Warum, wird er gleich verraten.
Also geht's jetzt auf zum Garten im Ullstein Verlag in Berlin-Mitte mit Nadine und Marc-Uwe Kling im Gespräch über Views.
Marc-Uwe, wir sitzen hier im Hof des Ullstein Verlages, deines Verlages. Es ist ein sehr großer Hof, ein Garten, möchte ich sagen, mit einigen großgewachsenen Bäumen. Ich bin leider ganz schlecht in Baumarten und weiß deshalb überhaupt nicht, welche Art von Bäumen das sind, unter denen wir hier sitzen. Zum Glück spenden die Baumkronen uns Schatten. Wir sitzen an einem Tisch, hier sind leckere Snacks und Obst aufgebaut. Und normalerweise treffen wir uns ja für diesen Podcast an Orten, die etwas zu tun haben mit dem Roman, mit dem Buch, als Schauplatz oder auch an einem Ort, der eben für den Autor oder die Autorin wichtig ist. Warum treffen wir uns hier? Es ist ja erstmal ein sehr unspektakulärer Ort.
Findest du? Ich finde ihn ziemlich spektakulär. Ich finde, es ist so eine richtige Oase mitten in der Stadt. Wir sind ja quasi an der Friedrichstraße und hier hast du so einen richtigen Ruhepol. Wir treffen uns hier, weil wir wahrscheinlich hauptsächlich über zwei Bücher reden werden, den Spurenfinder und Views. Und es war nach den Presseterminen für den Spurenfinder, die auch hier in dieser kleinen Remise im Hof stattgefunden haben, dass ich Carsten Kredel, dem Verleger, zum ersten Mal von der Idee zu Views erzählt habe. Das heißt, hier ist so ein bisschen die Keimzelle des Buches. Und ich habe auch noch nie so schnell ein Buch geschrieben. Also von der Idee zum Buch war das unter ein Jahr. Das hatte ich noch nie.
Das klingt wirklich schnell. Ja, du hast recht, es ist eine kleine Oase, weil ich bin auch gerade mit dem Fahrrad hierher gefahren, durch die laute, sehr volle, sehr nervöse Stadt. Viel Verkehr, Lärm, das stimmt, es ist hier eine kleine, ruhige Oase. Also hier hast du zuerst deinem Verleger davon erzählt, von der Idee zu Views, deinem ersten Krimi oder Thriller. Wie muss ich mir das vorstellen? Ich denke ja immer so, Marc-Uwe Kling, Bestseller-Autor, hat einen Namen, hat schon so viel gemacht. Was er anpackt, hat Erfolg. Also Verleger und Lektor nehmen alles.
Ja, alles würden sie wahrscheinlich nicht nehmen, aber in dem Fall war er sofort hooked, wie man sagt. Weil ich hatte zu dem Zeitpunkt schon fast die ganze Geschichte im Kopf, konnte das also so runter erzählen, was grundsätzlich passiert, den Plot, ja.
Was war denn die erste Idee? Also du erzählst ja wirklich vor dem Hintergrund sehr aktueller politischer Entwicklungen in Deutschland diese Geschichte. Es geht ganz grob gesagt um einen Fall, den die Hauptkommissarin Yasira übernimmt. Und dabei geht es um ein Mädchen, das verschwindet, Lena, und es tauchen Vergewaltigungsvideos von Lena im Internet auf, die super schnell viral gehen, sich verbreiten, und daraufhin ermittelt das BKA. Was war zuerst da?
Diesmal war zuerst der Plot da und das hatte ich noch nie. Normalerweise gehe ich immer von Figuren aus, die sehen dann auch gerne im Titel, das Känguru oder das Neinhorn oder der Spurenfinder da. Da war erst die Figur da und mit der Figur habe ich die Welt erkundet und in der Welt ist die Geschichte entstanden. Bei Quality Land war zuerst der Ort da, auch der Ort ist im Titel gelandet. Und diesmal war zuerst der Plot-Twist da, deswegen kann ich auch nicht verraten, was die Grundidee war. Und um die hat sich dann die Geschichte gesponnen und dann habe ich mir überlegt, was wäre die beste Perspektive, um diese Geschichte zu präsentieren, und so ist die Figur entstanden. Und das im Hier und Heute spielt, war quasi das Worldbuilding jetzt gar nicht so das Thema diesmal.
Mhm. Aber was hat dich dazu gebracht, denn jetzt einen Krimi zu schreiben? Also wolltest du das immer schon mal machen? Hat dich das immer schon interessiert? Ich meine, du hast es ja mit dem Spurenfinder gemeinsam mit deinen Töchtern auf eine Art auch gemacht. Das ist aber schon noch so eine komödiantische, eine Art Fantasy-Krimi-Komödie. Jetzt also ein richtig ernsthafter Krimi.
Nee, ich hatte das nicht vor. Das stand nicht auf meiner Bucketlist. Aber ich bin oft getrieben von den Ideen. Und ich fand die Idee eben sehr gut. Und es war nun mal einfach eine Thriller-Idee. Trotzdem habe ich zuerst gedacht, schade, dass ich keine schreibe. Gute Idee für einen Thriller. Und das ist aber dann einfach in mir gegärt. Und wie gesagt, irgendwann war die ganze Story im Kopf. Das ganze Buch hatte ich im Kopf, und so ein Buch im Kopf ist unangenehm, das muss dann raus.
Das muss sofort ausgespuckt werden, sozusagen. Lass uns vielleicht mal ein bisschen über die Themen sprechen, die du in Views ansprichst, ohne diesen Plot-Twist zu verraten. Es wird wirklich eine Herausforderung, wirklich schwer über dieses Buch zu sprechen.
Es geht ganz viel um die sozialen Medien, um Medien an sich. Es geht um die Nachrichtenwelten, in denen wir leben. Es geht um die Polarisierung, die stattfindet dadurch, dass wir in so diametral unterschiedlichen Nachrichtenwelten leben. Das sorgt ja dafür, dass wir gefühlt tatsächlich in anderen Welten leben, andere Bedrohungen wahrnehmen und deswegen natürlich auch anders reagieren darauf. Da kommt auch der Titel Views her, ne? Also es geht um die Aufreger-Algorithmen, es geht um Klicks, es geht um die Plattformen und die Ökonomie dahinter.
Ja, und es geht ja auch darum, Views kann man ja auch doppeldeutig verstehen, eben die, wie du schon angedeutet hast, die verschiedenen Welten, in denen wir uns mittlerweile bewegen, und die verschiedenen Sichtweisen, die verschiedenen Wahrnehmungen, die ja überhaupt nicht mehr zusammenkommen zu scheinen. Also wir können uns eigentlich gar nicht mehr oft jedenfalls gegenseitig zuhören und wahrnehmen und aufeinander eingehen, sondern jeder hat so seine eigene Wahrheit, seine eigene Sicht, seine eigene View.
Ja, genau. Und wenn du jetzt diese extremen Lager anguckst, jeder nimmt quasi diese Zeit als eine Zeit der Krisen wahr. Nur was die Krise ist, wird total unterschiedlich wahrgenommen, ne? Also wenn du jetzt hier in dem grünen Lager bist, dann wird die Klimakrise als die große globale Katastrophe wahrgenommen. Wenn du jetzt in diesem rechtspopulistischen Lager bist, dann wird die Migration als das große Krisenthema wahrgenommen, und die Klimakrise wird oft geleugnet oder als minimal abgetan. Und dann ist ja natürlich logisch, wenn du jetzt da Leute hast aus diesen verschiedenen Lagern, die komplett eine andere Sicht haben, was das Problem ist, dass die auch anders priorisieren, was getan werden muss. Das Problem ist, wenn das so extrem wird, dass wir uns nicht mehr darüber austauschen können, weil einfach schon die Prämissen sich nicht mehr decken. Also wie sollen wir zu einer gemeinsamen Konklusion kommen, wenn wir an ganz andere Voraussetzungen glauben?
Naja, und dann spielen Desinformationskampagnen eine Rolle, spielen natürlich auch KI-generierte Bilder und Nachrichten eine Rolle. Dieses Thema kommt auch in deinem Buch vor. Wem kann man noch glauben? Was ist echt? Was ist KI-generiert? Was ist denn für dich das größte Problem?
Ich glaube, das grundlegende Problem ist, dass wir mindestens seit den 80ern, seit der Neoliberalismus mit Reagan und Thatcher die Macht übernommen hat und nicht mehr losgelassen hat, dass seitdem die soziale Ungleichheit wächst. Und das ist, glaube ich, das grundlegende Problem hinter der Polarisierung, hinter dem Gefühl, dass die Gesellschaft auseinanderfällt. Die Schere geht einfach massiv auseinander. Und auf diesen Boden fällt jetzt diese Mediennutzung über die sozialen Medien, die auch wiederum ökonomisch so organisiert sind, dass sie eben den großen Plattformen dienen und deren Eigentümern und nicht den Nutzern. Das heißt, du bist nicht der Kunde der Social-Media-Plattform, sondern du bist eigentlich das, was verkauft wird, also deine Aufmerksamkeit. Ne? Du wirst an die Werbetreibenden verkauft, deswegen ist diese Plattform auch nicht so organisiert, dass sie gut für dich ist, sondern gut für die Plattform, gut für die Werbetreibenden. Deswegen wird man da auf der Plattform gehalten durch verschiedene Mechanismen, die süchtig machen. Und deswegen sind die Algorithmen so eingestellt, dass sie möglichst viel Interaktion rausholen, also Aufregerthemen befördern. Das ist das eine. Das andere ist, dass diese Plattformen ob ihrer Marktmacht und der großen Lobbymacht, die sie haben, immer noch damit durchkommen, zu sagen, wir sind nur eine Plattform, wir sind nicht verantwortlich für die Inhalte, die wir präsentieren. Dabei handelt es sich in Wahrheit um die größten Massenmedien, die die Menschheit je gesehen hat. Das heißt, du kannst heute mit einem Video auf TikTok massiv mehr Leute erreichen als vielleicht sogar mit der Tagesschau. Und trotzdem kontrolliert niemand, ob das faktisch auch nur annähernd stimmt, was in diesem Video präsentiert ist. Also da brauchen wir ja nicht drüber reden. Es sind massive Desinformationskampagnen, laufen da auch von Putins Russland weltweit. Ne, wenn man sich mal das anguckt, möchte man die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. So, und da diese Plattformen aber nicht auf die Nutzer ausgelegt sind, sondern nur auf die Interaktionszeit, haben die kein inhärentes Interesse, gegen diese Desinformation vorzugehen. Das wiederum bedeutet, dass es der Staat tun müsste. Und das ist vielleicht auch eine Forderung, die dieses Buch am Ende stellt, dass hier eine Regulation absolut nötig ist. Weil wenn man ein Massenmedium der Propaganda überlässt, das haben wir ja schon erlebt in Deutschland, was daraus wird.
Allerdings, ja, die berühmte Aufmerksamkeitsökonomie und das Känguru nennt in einem deiner Texte die sozialen Medien auch asoziale Medien. Totale Unmöglichkeit eigentlich mittlerweile, das alles zu kontrollieren und da hinterher zu kommen. Ne? Also das kann einem schon auch Angst machen. Wie viel Angst macht dir das, diese Entwicklung?
Das sehe ich mit Sorge, deswegen habe ich auch das Buch geschrieben, ist klar.
Es ist ja aber auch schwierig, sich da so komplett auch rauszuhalten. Ne? Also ich meine, wie hältst du es mit den sozialen Medien? Das ist ja für einen Autor, für einen Kabarettisten, der du nun mal bist, ja auch ein wichtiges Medium, ne? Für Follower, für Aufmerksamkeit.
Ja, das ist mehrgestaltig. Also einerseits braucht man das inzwischen fast, um überhaupt Aufmerksamkeit für die eigenen Bücher und Werke zu generieren. Andererseits denke ich auch, es ist nötig, da präsent zu sein, um eben nicht den Rechtspopulisten das Feld zu überlassen. So. Da gibt es jetzt auch diese große Reclaim-TikTok-Kampagne. Das finde ich grundsätzlich gut und richtig, dass es das gibt. Aber es wird nicht reichen. Wir brauchen auch eine Regulation dieser Plattformen. Und wie gesagt, ich finde nicht soziale Medien an sich scheiße, ich finde nur scheiße, wie sie organisiert sind und wem sie nutzen.
Es ist aber auch so der berühmte Versuch, den Geist wieder in die Flasche zu drücken, ne?
Ja, klar. Niemand sagt, dass es einfach wird. Aber es ist möglich. Im Prinzip sind da Monopole und auch Kartelle entstanden. Du kannst auch innerhalb einer marktwirtschaftlichen Logik dagegen vorgehen, würde ich sagen. Also du musst noch nicht mal so links drauf sein, wie ich zum Beispiel. Also dass Facebook Instagram kaufen durfte, ist ein Riesenskandal zum Beispiel.
Es ist ja auch so, es fällt mir nur gerade noch ein, in Anknüpfung nochmal an das, worüber du gerade gesprochen hast, die sozialen Medien, Desinformationskampagnen und ja auch die Leute, die sie sehr gut für sich zu nutzen wissen, Rechtspopulisten zum Beispiel. Ich meine, die AfD ist die mit Abstand erfolgreichste Partei, die TikTok für sich zu nutzen, weiß schon seit langem. Das haben die anderen demokratischen Parteien verschlafen eigentlich. Also die hinken da sehr hinterher. Ne? Ist das auch ein Aspekt, den du wichtig findest oder wird der überbewertet?
Nee, ich glaube, das ist wichtig. Ich würde nicht sagen, dass sie es verschlafen haben, sondern sie haben sich aus guten Gründen natürlich da auch zurückgehalten, weil es eine schwierige Plattform ist. Hm. Weil man nicht genau weiß, was die Chinesen mit den Daten machen, weil sie auch super süchtig macht. Trotzdem stimmt es natürlich teilweise, dass es verschlafen wurde und jetzt alle gerade bei dieser Europawahl erschreckt aufgewacht sind, gerade wenn du dir die Wahlergebnisse bei den jungen Leuten anguckst, das ist auch schon ein Ergebnis von TikTok auf jeden Fall. Also natürlich nicht nur, da spielen immer super viele Faktoren mit rein, aber das hat was damit zu tun.
Ja, es ist halt sehr komplex. Genau wie die Themen deines Romans sehr komplex sind. Es geht auch um Rechtspopulismus, es geht um Rechtsterroristen auch, die tatsächlich versuchen, das Parlament zu stürmen. Inwiefern hat dir die Arbeit an dem Buch vielleicht auch die ein oder andere schlaflose Nacht bereitet, sich mit diesen Themen zu beschäftigen? Ist ja nicht angenehm. Oder hat es eher so einen beruhigenden Faktor gehabt, dass eben gerade sich damit auseinanderzusetzen und darüber zu schreiben, das auch so ein bisschen wieder von sich wegschiebt?
Das klingt jetzt komisch, aber es ist tatsächlich beides. Also es war in manchen Phasen anstrengend, das Buch zu schreiben, gerade so im Vergleich zu dem Spurenfinder, zu dieser Fantasy-Creamy-Komödie, die ich meinen Kindern geschrieben habe. Das ist einfach hat mir noch nie so viel Spaß gemacht, ein Buch zu schreiben. Und das war jetzt dann doch oft Arbeit. Und gleichzeitig hilft das Verarbeiten auch der Angst oder den Sorgen Herr zu werden. Also es ist eigentlich beides. Ja.
Hättest du Lust, was zu lesen? Klar. Einen Absatz? Immer, natürlich. Du bist ja auch Lesebühnenautor. Was würdest du denn gerne lesen?
Den Anfang.
Einfach den Anfang. Dann schlage ich dieses Buch mal auf und dann hören wir jetzt den Anfang von Views.
Das Date. Es ist ein Stefan. Mal wieder. Yasira sitzt an einem verregneten Herbstabend im Hardrock-Café am Kudamm und ihr gegenüber hockt ein Stefan. Ihr Date. Tinder natürlich. Als Stefan am Telefon das Hardrock-Café vorschlug, musste sich Yasira sehr beherrschen, nicht loszulachen. Stattdessen hatte sie ihn nur ein wenig veralbert. Warte mal, ich habe da ein Gespräch auf der anderen Leitung. Ich glaube, es sind die 80er. Die Burger sind echt der Hammer, verteidigte sich Stefan. Darum sitzen sie jetzt also im Hardrock-Café und die Burger sind wirklich der Hammer. Es gibt sogar Live-Musik und natürlich ist sie selbst Stefan zu laut. Generell ist dieser Stefan ein bisschen hübscher als der letzte Stefan, denkt Yasira. Sie hat ihm noch nicht gesagt, dass sie fürs Bundeskriminalamt arbeitet. Das ist immer ein Risiko. Manche Männer werden sofort notgeil beim Gedanken daran, mit einer Polizistin ins Bett zu steigen. Andere kriegen vor lauter Ohnmachtsgefühlen Erektionsstörungen. Beides unangenehm. Ich finde ja, so richtig weit sind wir mit der Gleichberechtigung leider nicht gekommen, sagt Stefan. Hast du zum Beispiel gewusst, dass es in Großbritannien weniger Hedgefonds gibt, die von Frauen geleitet werden, als von Typen, die David heißen? Oh, wirklich? Fragt Yasira und beißt in ihren Veggie-Burger. Stefans Gesprächsanteil an diesem Abend schätzt sie auf starke 80%. Vielleicht denkt sie, gibt es auch in ihrer Behörde mehr Abteilungen, die von Stefans geleitet werden, als von Frauen. Ihr Chef jedenfalls heißt ebenfalls Stefan. Bei den Kriminalbeamten im BKA, das hat sie letztens gelesen, ist das Verhältnis 2:1. Oder anders gesagt, auf 2 Stefans kommt eine Katja. Also, keine Angst, ich bin kein Antisemit oder so, sagt Stefan. Yasira ist etwas irritiert, sie versteht den Zusammenhang nicht sofort. Ich meine nur, David ist ja ein jüdischer Name, erklärt Stefan. Aber es sind ja nicht nur Juden, die David heißen. Ich habe nichts gegen Juden oder gegen Israel, wobei ich auch nicht alles gutheißen will, was im Nahen Osten passiert. Ihr habt da bestimmt einen ganz anderen Blick drauf. Ich meine, Stefan bricht ab. Ich sollte nicht ihr sagen, was? Yasira schüttelt belustigt den Kopf. Ich plappere mich hier um Kopf und Kragen, bemerkt Stefan. Das mache ich immer, wenn ich aufgeregt bin. Darf ich fragen, wo du herkommst? Aus Wilmersdorf, erwidert Yasira. Stefan macht ein ziemlich doofes Gesicht. Der alte Scherz ist immer wieder lustig. Mit der U-Bahn fügt sie noch hinzu.
Vielen Dank. Das sozialkritisch Komödiantische steckt halt auch in einem Krimi von Marc-Uwe Kling. Also wunderbar eingefangen. Vieles, was einen beschäftigt, was halt einfach Thema ist, auftaucht immer wieder in Debatten und Diskussionen, fasst du hier in dieser kleinen Szene zusammen. Wie lange schreibst du an so einer Szene?
Also ich überarbeite gerne und viel. Die Szene gab es schon in der ersten Fassung. Also ich wusste schon von Anfang an, dass ich mit diesem Date anfangen will. Und dann wird das aber natürlich immer besser von Fassung zu Fassung. Also nur so ein Beispiel. In der ersten Fassung waren sie beim Italiener, einfach weil ich gerne in der ersten Fassung mich nicht so mit Details aufhalte, sondern dann rausche ich so durch. Und dann von Fassung zu Fassung versuche ich, mehr interessante Details reinzubringen. Und dann wurde halt aus dem Italiener das Hard Rock Café, weil es lustiger ist und auch ein interessanterer Ort ist.
Und Stefan? Warum Stefan?
Naja, in der Generation ist das ein sehr häufiger Name. So, also das ist dann schon was, wo ich auch mal gerne das Netz befrage. So, wenn ich weiß, wie alt die Figur ist, gucke ich mal, wie hießen die Leute, die um diesen Geburtenjahrgang geboren sind.
Jetzt ist das ja ein Krimi, würde ich sagen, der alles hat, was so ein guter Krimi braucht, ne? Für mich hat er einen großen Sog entwickelt. Also ich finde halt immer mehr. Also war wirklich spannend. Am Ende hat er eine bittere Wendung. Der hat eine starke, eigensinnige Kommissarin, die sich auch gerne mal über ihren Chef und die Regeln hinwegsetzt. Sie hat einen Kollegen, der so ein bisschen peinlich ist, der schlechte Witze macht, aber trotzdem loyal ist und sich für sie einsetzt und ja, immer an ihrer Seite in den entscheidenden Momenten. Sie ist verwundbar durch ihre Tochter. Also so ein bisschen wie aus dem Lehrbuch, und das meine ich jetzt überhaupt nicht abwertend. Das muss man ja erstmal hinkriegen. Wie viel hast du dich mit dem Genre vorher beschäftigt? Wie viele Krimis hast du gelesen? Wie bist du da rangegangen? An diese Struktur auch, an diesen Plot?
Also ich habe erst mal geschrieben, die erste Fassung. Ich habe dann aber wahrscheinlich nur eine Handvoll Thriller und Krimis auch gelesen, jenseits dessen, was ich halt schon kannte. Ich glaube, wir sind inzwischen auch alle geprägt von Krimi- und Thriller-Serien und Filmen. Und dadurch, dass das Buch wirklich ein paar Monate in mir gekocht hat, war es dann in dem Moment, wo ich angefangen habe zu schreiben, schon da, und das ging echt flott.
Du hast ja gerade gesagt, dass die Spurenfinder zu schreiben hat dir sehr viel Spaß gemacht, weil du das zusammen mit deinen Töchtern entwickelt hast. Jetzt haben wir gerade die erste Szene gehört hier aus Views. Klingt auch, als hätte die schon auch Spaß gemacht. Kann man das sagen? Gab es auch Spaßmomente?
Auf jeden Fall, immer wieder. Also es gibt ja auch immer wieder lustige Stellen. Das ist auch gut, weil du kannst die Leute nicht die ganze Zeit gespannt halten. Ab und zu muss man die Spannung auch lösen und so einen Comic-Relief-Moment haben. Sonst flacht es auch irgendwann ab, ne? Also man gewöhnt sich ja an alles. Man gewöhnt sich auch an die Dauerspannung, und dann ist sie nicht mehr spannend.
Wie ist es denn dazu gekommen, dass du mit deinen Töchtern, sie sind 12, glaube ich, dass du mit deinen Töchtern zusammen ein Buch geschrieben hast?
Ja, also sie waren damals 12, als wir das Buch geschrieben haben, und sie wollen schon länger Schriftstellerin werden. Das ist jetzt auch ein wenig verwunderlich. Ich meine, ich schreibe Bücher, meine Frau schreibt Bücher. Das ist halt, was man als Erwachsener so macht. Und
wir kennen das nicht anders. Als Erwachsener schreibt man eben Bücher.
Das ist, was Erwachsene tun. Erwachsene schreiben Bücher. Und sie haben auch selber schon geschrieben, so alleine für sich. Luise hat auch schon ein ganzes Buch geschrieben gehabt mit 200 Seiten. Und das fand ich sehr beeindruckend, weil ich habe in dem Alter zwar auch schon geschrieben, aber gewiss kein ganzes Buch. Und irgendwann kamen sie an und haben gesagt, sie würden gerne ein Praktikum bei mir machen. So ihr Schulpraktikum quasi. Und dann habe ich gesagt, okay, wir können gerne was zusammenschreiben, aber wir nennen es nicht Praktikum. Und ich dachte dann, wir schreiben so eine Kurzgeschichte oder ein Kinderbuch, aber ein Kinderbuch wollten sie natürlich partout nicht schreiben.
Sie sind ja schon groß.
Ja, sie sind ja schon groß, und sie sind wirklich groß. Und dann haben wir angefangen zu überlegen, okay, es gibt diese Figur, den Spurenfinder, und er hat zwei Kinder und die müssen einen Fall lösen. Was könnte der Fall sein? Und dann wurde ganz schnell aus der Kurzgeschichte ein Roman. Immer neue Ideen dazugekommen. Ja, es hat sehr viel Spaß gemacht.
Und wie ist das dann zusammen, das zu schreiben? Habt ihr dann zusammen darüber gesprochen und du hast dich danach hingesetzt und das dann abgetippt, geschrieben quasi? Oder wie war das?
Nee, das war quasi wirklich das Prinzip, dass wir komplett immer zu dritt an diesem Buch gearbeitet haben. Das heißt, wir haben zu dritt geplottet, zu dritt geschrieben, zu dritt überarbeitet. Ich gebe zu, irgendwann bei der 13. Überarbeitung haben sie mich im Stich gelassen. Aber grundsätzlich haben wir das Buch zusammen geschrieben, ja.
Und hat das Fortsetzungspotenzial?
Das kann ich sogar schon versprechen, weil wir den zweiten Teil schon komplett geplottet haben und auch schon ein Drittel oder so geschrieben haben. Und das soll nächstes Frühjahr rauskommen.
Wie ist das bei Views? Ich habe ja am Ende gedacht, das endet ja durchaus so, dass man sich denken könnte, oh Mann, ja, jetzt muss da noch irgendwie was kommen oder muss da noch weitergehen oder könnte noch.
Also ich habe es aktuell nicht vor, aber du hast natürlich völlig recht, es ist absolut möglich. Insofern würde ich es auch nicht ausschließen. Mal gucken. Ich glaube, lass mich so sagen, ich brauche halt wieder so eine Idee, so eine Grundidee, wo ich sage, das wäre ein toller Thriller. Und wenn ich die habe, dann kann ich mir auch einen zweiten Teil vorstellen. Da muss ich mir diesmal keine neue Ermittlerin ausdenken, das ist gut.
In Orte und Worte empfehlen wir uns auch immer gegenseitig Bücher, andere Bücher. Also ich bringe ein Buch mit, mein Gast bringt ein Buch mit. Hast du ein Buch, das du empfehlen kannst, das du gerade liest oder das für dich immer schon wichtig ist?
Ich bin großer Kurt Vonnegut-Fan und ich glaube, Schlachthof 5 ist ja sein bekanntestes. Das würde ich auch als Einstiegsbuch empfehlen, aber eigentlich mag ich fast alles von ihm.
Warum? Also erzähl mal so ein bisschen, worum es da geht, speziell in dem Buch.
Naja, in Schlachthof 5 verarbeitet er einerseits seine Erinnerungen an die Kriegsgefangenschaft in Dresden. Er war amerikanischer Soldat. Aber er tut das halt auf eine total ungewöhnliche Art und Weise, indem er da Science-Fiction-Momente einstreut und die Hauptfigur quasi Zeitreisen macht auf eine ganz ungewöhnliche Art. He becomes unstuck in time, also dass er quasi sich von der Zeit löst. Und das ist ein ganz faszinierendes Bild dafür, wie einen dieses Trauma natürlich beschäftigt. Und trotzdem ist das auch so lustig, auf eine bittere Art und aber auch relevant. Ich mag das sehr, wie er schreibt.
Es ist auch so etwas, was dich ja lange schon begleitet und immer, was du immer wieder zur Hand nimmst?
Also ich habe inzwischen alle Bücher von ihm gelesen, aber keins doppelt tatsächlich. Aber ich lese kaum was doppelt, ehrlich gesagt. Dafür gibt es so viele Bücher, die man einfach noch lesen will, die man noch nicht gelesen hat. Das ist gar keine Kritik oder sowas an den Büchern, sondern ich will einfach auch noch die anderen gelesen haben.
Ja, so geht's mir auch. Ich habe ein Buch mitgebracht. Es ist der letzte und neue Roman von Don Winslow, in der er angekündigt hat, dass er aufhört zu schreiben. Ist ja ein sehr erfolgreicher Thriller-Autor, der eben ja vor allem mit der City-Trilogie berühmt und bekannt geworden ist. City in Ruins ist eben gerade erschienen. Die Teile davor waren City on Fire und City of Dreams. Und es geht eigentlich immer um Danny Ryan, der ist Hafenarbeiter und eben auch in Mafia-Kreisen aktiv, Mafia-Mitglied, ist dann schließlich reicher Geschäftsmann in Las Vegas. Und jetzt in diesem neuen Teil ist er eigentlich ganz zufrieden. Ist einfach nur noch reicher Unternehmer, hat Familie, Kinder, Frau, Freunde und ja, möchte eigentlich mit dem ganzen Mafia-Kram nichts mehr zu tun haben. Aber natürlich, wie das so ist, in Thrillern, die Vergangenheit holt ihn ein. Und es wird auch nochmal blutig und ja, mafiös. Ist auf jeden Fall wieder sehr spannend. Auf jeden Fall so, dass man das Buch nicht aus der Hand legen möchte. Was ich aber auch interessant finde an Don Winslow ist eben, dass er sagt, er hört nicht auf zu schreiben, weil er keine Lust mehr hat, Schriftsteller zu sein, sondern er würde eigentlich gerne weiterschreiben, aber er möchte seine Zeit komplett darauf verwenden, sich gegen Trump zu engagieren, was er auch immer schon gemacht hat, immer mal wieder mit Videos und so weiter, aber er möchte die Zeit jetzt komplett diesem Kampf, diesem politischen Kampf widmen. Er sagt selber, es fällt mir sehr schwer, aber man kann sich eben nicht aussuchen, in welchen Zeiten man lebt und welche Aufgaben sich daraus für ihn ergeben. Also insofern gibt es jetzt nochmal einen Thriller von Don Winslow und dann war's das. Hast du mal was von Don Winslow gelesen?
Aber es klingt gut. Das gucke ich mir mal an.
Wie sehr beeindruckt dich vielleicht diese Konsequenz, mit der er jetzt sagt, ich widme mich jetzt mit meiner vollsten Aufmerksamkeit diesem politischen Kampf?
Also ich kann das ein Stück weit nachvollziehen. Eckart von Hirschhausen hat ja auch aufgehört aufzutreten, um sich komplett seiner Klimastiftung zu widmen. Und in seinem letzten Programm hat er gesagt, man kann nicht ehrenamtlich die Welt retten, wenn sie andere hauptberuflich kaputt machen. Und das ist, glaube ich, was vielleicht Don Winslow auch umtreibt. Ich glaube aber, dass man natürlich auch als Künstler, auch als Schriftsteller durchaus seinen Beitrag leisten kann und trotzdem Bücher schreiben darf.
Wie löst du das für dich? Also du bist ja auch schon aufgetreten, zum Beispiel bei Demos gegen die Klimakrise, bei Fridays for Future-Veranstaltungen, auch als Redner. Wie sehr fühlst du dich da als Künstler auch in so einer Verantwortung, sich auch einzusetzen, weil man eben eine Bühne hat?
Ja, ich glaube, je größer die Krisen sind und wir haben schon einigermaßen große Krisen vor uns, desto mehr Verantwortung hat man auch als, wie auch immer, prominente Person der Öffentlichkeit Stellung zu beziehen.
Aber wie gehst du persönlich damit um? Wie versuchst du, dich politisch zu engagieren? Frag ich erstmal so, wie hoch schätzt du deinen Einfluss ein, den du als Künstler hast?
Boah, das ist natürlich super schwer zu sagen. Ich würde das nicht überschätzen, aber alles hat natürlich Einfluss auf den Diskurs und damit auf die Debatte. Ansonsten sehe ich mich als Schriftsteller und nicht als Politiker. Ich will schon dezidiert schreiben, sonst wäre ich in die Politik gegangen. Und es ist eher so, dass meine Bücher politisch werden, weil mich diese Themen interessieren, als dass ich jetzt da irgendwie die Leute mit der Nase draufstoßen möchte. Das passiert im Idealfall natürlich trotzdem, aber wenn das mein Anliegen wäre, dann würde ich Sachbücher schreiben. Ansonsten, naja, man muss halt die Öffentlichkeit nutzen, die man hat. Also jetzt dieses Interview, die problematischen Social-Media-Kanäle, ein Buch oder wenn man der Chef von einem Unternehmen ist, kann man sich ja auch zum Beispiel für die Demokratie aussprechen oder so auch Stellung beziehen. Passiert ja teilweise auch schon. Also ich glaube, da geht aber auch noch mehr.
Gehst du denn auf Demos, abgesehen davon, dass du auch als Redner mal eingeladen warst, bei Fridays for Future zu sprechen und das auch getan hast, gehst du denn auch auf Demos und zeigst da Gesicht? Glaubst du, dass das was bewirkt?
Ja, ich glaube, das ist wichtig. Ich glaube, diese Demos, die es nach der Korrektivrecherche gab, haben ganz vielen Leuten auch aus der Verzweiflung geholfen und zu sehen, man ist hier nicht allein. Allein dafür war es schon wichtig. Auch mir hat es total geholfen, dass es diese Demos gab.
Mir ging das auch so und trotzdem frage ich mich auch, wie jetzt weiter? Also was kann man nur tun?
Ja, was mir so ein bisschen hilft, ist einzugestehen, dass die Zukunft völlig unvorhersehbar ist. Und es muss auch nicht immer von Krise zu Krise laufen. Ja? Vielleicht passiert auch mal wieder was Gutes und es ist einfach nicht abzusehen, was in 2 Jahren ist. Also ja, klar, gerade sind die antidemokratischen Kräfte haben so einen Höhenflug, aber das ist auch immer eine Wellenbewegung. Ne? Dieser, sage ich mal, Höhenflug der reaktionären Kräfte hängt auch damit zusammen, dass zum Beispiel gerade bei der Europawahl vor 4 Jahren es genau andersrum aussah und die progressiven Kräfte einen Höhenflug hatten. Und dann haben sich die organisiert und haben sich zum Beispiel auf TikTok zusammengefunden und dort ihre Kanäle aufgemacht. Und jetzt passiert das Gegenteil. Ne? Jetzt haben wir quasi den reaktionären Schock und ich habe das Gefühl, jetzt geht es auf der demokratischen Seite wieder mehr Leute, die sagen, okay, ich muss mich auch darum kümmern. So hoffe ich, dass das quasi jetzt nicht ein stetiger Trend ist, sondern eher so ein Kampf der Kräfte halt.
Bist du denn auch so optimistisch, was die rechtsradikalen Kräfte in Deutschland angeht? Zum Beispiel, wenn wir auf die bevorstehenden Landtagswahlen schauen, Brandenburg, Thüringen, Sachsen. Ja, bist du da auch so optimistisch und gelassen?
Ich wollte jetzt nicht optimistisch rüberkommen. Ich wollte nur dem Pessimismus Einhalt gebieten. Na, jetzt in der nahen Zukunft, das wären krasse Wahlergebnisse. Aber trotzdem kann man natürlich noch da dran arbeiten und versuchen, da Leute abzuholen. Das Problem ist so ein bisschen, dass wir natürlich in gewissem Sinne dysfunktionale Bundesregierung haben, weil die Opposition mit in der Regierung sitzt und der Finanzminister glaubt, er könne das Land aus den Krisen heraussparen. Was, glaube ich, meines Erachtens noch nie geklappt hat, dass man sich aus einer Krise spart. Also diese Schuldenbremse muss weg. Ich glaube, wenn man die Leute ernster nimmt und auch wieder investiert ins Land, in die Infrastruktur, auch in die ländliche Infrastruktur, damit muss man mal anfangen. Also zu sagen, okay, ich gehe mal hin, was ist denn euer Problem? Gerade nervt der Verkehr im Dorf, braucht ihr einen Spielplatz, fehlt der Supermarkt oder sollte der Bus vielleicht nicht nur einmal am Tag kommen? Weißt du, wenn du anfängst, in die Region zu gehen und da in die Infrastruktur zu investieren und sichtbar zu machen, dass die Politik auch einen positiven Einfluss haben kann, ich glaube, das könnte ein Weg sein.
Die Debatten, so wie sie gerade geführt werden, haben ja alle ja das Problem, wir hatten das ganz am Anfang des Gesprächs schon mal, dass oft geschrien wird und aneinander vorbeigeredet wird und selten miteinander debattiert wird. Was nervt dich am meisten an der Debattenkultur gerade in diesem Land?
Ach, mich nervt am meisten, dass demokratische Kräfte auf diesen Populismuszug aufspringen. Also gerade die Chefs von CDU und CSU oft wieder besseren Wissens und wieder das, was sie vor ein paar Monaten und vor ein paar Jahren erzählt haben, denken, sie könnten punkten, indem sie die Themen, die von den Rechtspopulisten besetzt werden, mitbespielen. Dabei ist das, glaube ich, auch statistisch relativ klar erwiesen, dass wenn die Leute diese Art Politik wählen, wollen sie immer das Original wählen. Also es der AfD auf jeden Fall mehr nützt als der CDU, wenn Friedrich Merz ihre Thesen übernimmt.
Jetzt sitzen wir hier in diesem schönen, lauschigen Garten und haben viel über Politik geredet und eben dein neues Buch, das viele dieser politischen Debatten aufgreift. Was ist denn für dich so ein Ort der absoluten Entspannung, wo du hingehst, wenn du mal wirklich so abschalten möchtest und Abstand gewinnen möchtest von den ganzen Debatten, von den ganzen Themen, die in deinem Kopf rumschwirren?
Ans Wasser. Also an die Ostsee oder irgendwo an den Fluss, wo möglichst wenig Leute sind, dann irgendwo ein stiller Ort am Wasser. Das finde ich gut.
Du gibst gar nicht so gerne Interviews, glaube ich, ne?
Ich habe es lange Zeit nicht gemacht. Jetzt mache ich es aus verschiedensten Gründen. Einen haben wir schon angesprochen. Und wenn man quasi die Prominenz und die Plattform hat, dann sollte man sie auch nutzen, über die Themen zu sprechen. Ja.
Wie geht's dir jetzt nach diesem Gespräch?
Mir geht's super.
Ich danke dir sehr. Schönen Tag noch.
Danke, euch auch.
Er macht es nicht gerne, aber er macht's. Interviews geben. Weil die Zeit, in der wir leben, mit all ihren Krisen und politischen Verhältnissen es so erfordert, das sagt Marc-Uwe Kling. Nadine hat sich mit ihm im Garten seines Verlags getroffen, da, wo er zum ersten Mal seinem Verleger von der Idee für Views erzählt hat, seinem ersten Thriller. Ja, Nadine, ihr habt viel über die politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse im Land gesprochen, über soziale Medien, die Verantwortung von Künstlerinnen und Künstlern. Das treibt Marc-Uwe Kling sehr um, das hat man gehört. Spürt man das auch beim Lesen von Views?
Ja, auf jeden Fall. Also er hat mir erzählt, dass er dieses Buch auch ein Stück weit deshalb geschrieben hat, ja, um seine eigenen Ängste und Sorgen zu verarbeiten. Die Instrumentalisierung eben der sozialen Medien, Deepfakes, Desinformation, KI, das Erstarken radikaler, antidemokratischer Kräfte und so weiter. Und er ist dabei einer, der im Gespräch eher zurückhaltend ist, zurückhaltend freundlich, sehr, sehr nett und nachdenklich und wirklich voll bei der Sache. Und man merkt ihm an, dass er sich in der Rolle des Interviewten vielleicht nicht ganz so wohl fühlt, dass er eben lieber seine Kunst für sich sprechen lässt, aber dass ihm diese Dinge, über die er schreibt und spricht, wirklich am Herzen liegen. Und in Views spricht er eben mit den Mitteln eines Polit- und Gesellschaftsthrillers. Und das ist wirklich große Unterhaltung. Es ist ein Page-Turner und wer Crime-Series mag, wer Krimis gerne liest, der kommt hier voll auf seine Kosten. Und wer sich aber für die aktuellen politischen Entwicklungen hier im Land interessiert und sich genauso Sorgen macht wie Marc-Uwe Kling, Für den ist dieses Buch auch wunderbar geeignet.
Ja, ich fand es interessant, wie du vorhin gesagt hast, Nadine, ganz ohne Känguru-Filter. Das neue Buch von Marc-Uwe Kling, Views heißt der Thriller, hat 272 Seiten, ist im Ullstein Verlag erschienen und kostet 19,99 €. Und die Buchempfehlungen von Nadine und Marc-Uwe Kling findet ihr wie immer in unseren Shownotes und auf den Webseiten von Radio 3 und rbb24 Inforadio.
Und ich habe zum Schluss noch einen Podcast-Tipp. Marc-Uwe Kling hat nämlich einen eigenen Podcast bei unseren Kollegen von Radio 1. Schreiben und Schreddern heißt der. Jede Woche spricht er da mit prominenten Schreibenden, ob jetzt Kabarettisten oder Comicautoren, Redenschreiberinnen, Songwritern oder Schriftstellerinnen. Und zwar über den kreativen Prozess. Gäste sind zum Beispiel die Klimaaktivistin Luisa Neubauer, der Krimi-Autor Sebastian Fitzek oder eben Liedermacherin Dota Kehr. Und zu finden ist der Podcast in der ARD-Audiothek.
Und da findet ihr natürlich auch Orte und Worte jeden Donnerstag neu. Wir sagen Tschüss für heute. Ich bin Anne-Dore Krohn.
Und ich bin Nadine Kreuzhaler. Tschüss.
Tschüss.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Redaktion Nadine Kreuzhaler. Technik Angelika Schäfer. Sounddesign Robin Rudolph. Eine Produktion von Radio 3 und RBB 24 Inforadio.